Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Liebe Gemeinde, wir sind heute Morgen gerne hierher gekommen nach Bamberg. Es ist in der Tat zum ersten Mal. Und natürlich fragt man sich, wieso reist jemand aus dem Bereich Tübingen in das schöne Bamberg? Ist ja nicht gerade der nächste Weg. Ja, das hängt zusammen mit meiner Aufgabe, die ich seit 4 Jahren im Süddeutschen Verband als Leiter der Abteilung Erziehung und Bildung wahrnehme. Ich habe diese Aufgabe übernommen, während ich noch im aktiven Dienst tätig war. Ich bin gelernter Lehrer und habe dann 16 Jahre lang, nachdem ich Schulleiter auch einer großen Schule gewesen bin, Aufgaben in der staatlichen Schulverwaltung wahrgenommen, als Schulrat, als Leiter eines staatlichen Schulamts und zuletzt als leitender Regierungsschuldirektor beim Regierungspräsidium in Tübingen und habe damit sehr viel natürlich mit Schulen zu tun gehabt. Zuletzt waren es über 700 Schulen, für die ich zuständig sein durfte. Und vor 4 Jahren ist an mich die Frage herangetragen worden, ob ich mir denken könnte, nebenbei im Ehrenamt diese Aufgabe wahrzunehmen, was ich gerne getan habe. Insofern habt ihr es heute mit einem gelernten Lehrer und nicht mit einem ausgebildeten Prediger zu tun. Aber ich denke, dass wir gemeinsam über ein Bibelwort Jesu nachdenken können, das uns sicher auch ansprechen wird. Ich nutze die Gelegenheit auch gerne und deshalb komme ich natürlich über meine Aufgabe eigentlich im ganzen Verbandsgebiet des süddeutschen Bereichs herum, um einfach auch kurz darüber zu informieren, wie die Arbeit, Erziehung und Bildung, was da der aktuelle Stand in unserer Kirche ist. Denn oft ist so vieles darüber ja gar nicht bekannt. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass es in der Trägerschaft unserer Kirche derzeit 8 Schulen gibt in Deutschland, im gesamten Gebiet. Marienhöhe kennt jeder, hat jeder schon gehört. Darüber hinaus gibt es weitere Schulen in Solingen, in Oranienburg gibt es 2, in Baden-Württemberg gibt es 5 Schulen und es werden derzeit fast 1.100 Schülerinnen und Schüler an unseren adventistischen Schulen unterrichtet. Und fast 900 davon kommen aus Familien, die nicht zur Gemeinde gehören. Ich denke, es ist doch eine gute Sache, dass in adventistischen Schulen so viele Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden, die nicht zur Gemeinde gehören, aber da ein Menschenbild vorgelebt bekommen und etwas hören. Und wir haben ja mit unserem Verständnis von Erziehung und Bildung ja auch etwas zu sagen. Und so arbeiten wir seit einigen Jahren eben bundesweit auf diesem Gebiet zusammen. Und unsere Kirche hat diese Arbeit auch der Erziehung und Bildung zu einer ihrer Kernaufgaben gemacht, unterstützt dies auch, natürlich auch durch Finanzen, durch personelle Entscheidungen. Und ich denke, dass es eine gute Sache ist, dass wir als Kirche, als kleine Kirche vergleichbar in Deutschland, auch auf diesem Gebiet den Menschen, den jungen Menschen in dieser Gesellschaft etwas anzubieten, etwas zu sagen haben. Und wie gesagt, deshalb komme ich dann eben auch in Gemeinden, in denen ich bisher noch nie gewesen bin. Mir ist die Gemeinde Bamberg nur bekannt durch einen ehemaligen Klassenkameraden von mir auf der Marienhöhe, Manfred Knappe. Er war mein Klassenkamerad, wir haben uns vor 2 Jahren wieder getroffen. Ich weiß, dass er aus Bamberg kommt. Ich habe vorhin den Namen Knappe gehört. Das ist wohl sein Vater, ja, der nicht mehr lebt, der verstorben ist. Ja, ihn habe ich auch einmal kennengelernt, als er den Manfred auf der Schule besucht hat, wo wir da mit dabei gewesen sind. Bamberg ist natürlich als eine sehr attraktive und schöne Stadt bekannt, aber mich hat die Aufgabe, heute mit euch ein Wort Gottes zu teilen, hierher geführt. Ja, und von daher wird manches Mal erwartet, dass meine Predigt auch mit Fragen, die mit Bildung zu tun haben, Schulfragen zusammenhängt. Nein, das habe ich nicht vor. Aber ich möchte mit euch über ein Bibelwort sprechen, in dem uns ein Beispiel des allergrößten und einzigartigsten Lehrers aller Zeiten beschrieben wird, an dem wir uns orientieren können. Dabei geht es mir heute nicht vordergründig um Methoden, sondern es geht mir vielmehr um Grundhaltungen, um Grundeinstellungen gegenüber Menschen. Es geht um sehr Grundsätzliches, was letzten Endes für jeden von Bedeutung ist. Insbesondere aber für solche, die in ihrer beruflichen Tätigkeit mit jungen Menschen viel zu tun haben, wie Erzieher und Pädagogen. Ich denke, jeder von euch weiß, wen ich meine, wenn ich von dem größten und einzigartigsten Lehrer aller Zeiten spreche. Es ist der, der mit seiner unvergleichlichen Zuneigung zum Menschen, mit seiner unnachahmlichen Fähigkeit, im richtigen Moment jedem das sagen und geben zu können, was er braucht, was ihm hilft und was sein Leben bereichert. Ja, wir können uns für unser pädagogisches und für unser erzieherisches Handeln kein besseres Vorbild nehmen als den, über den ich heute mit euch nachdenken möchte. In unserem Liederbuch gibt es auch ein Lied, in dem darüber gesungen wird. Und die erste Strophe heißt, dir, Jesus, ist kein Lehrer gleich. Ja, ich habe als Bibelwort für die Verkündigung einen Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium ausgewählt. Einen Abschnitt, der Bibelkennern sehr geläufig ist und der diesem Buch auch sein ganz besonderes Gepräge gibt. Wir kennen diesen Abschnitt als das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Jetzt habe ich viel Verständnis für jeden, der sagt, was schon wieder? Wie oft noch? Häufig schon wurde darüber gepredigt, kennen wir in- und auswendig. Wie oft eigentlich noch? Was soll es da noch Neues geben? Aber vielleicht könnt ihr euch dennoch darauf einlassen und mit mir erneut über dieses Gleichnis nachdenken, wenn ich euch sage, dass ich einen ganz anderen Schwerpunkt setzen möchte. Mir geht es heute nämlich nicht darum, wie das Handeln der beiden Söhne in diesem Gleichnis beschrieben wird, obwohl es ja für eine Predigt viel Stoff hergeben würde. Das Handeln und es vielleicht hinterher zu bewerten. Ich möchte diesem Gleichnis eine andere Überschrift geben, weil es mir nämlich um die Person des Vaters geht. Mir geht es darum, wie der Vater mit den Verhaltensweisen seiner beiden Söhne umgegangen ist. Weil Jesus hier nämlich beschreibt, wie er handelt. Also beziehungsweise wie Gott handelt. Und das ist spannend und ich denke, als Orientierungshilfe für unser Leben auch wichtig zu wissen, wie Gott ist, damit wir uns daran ein Beispiel nehmen können. Zur erneuten Beschäftigung mit diesem Gleichnis haben mich Fragen geführt, die einmal mit meiner eigenen Rolle als Vater, als Pädagoge und Erzieher zusammenhängen. Aber es war auch die immer aktuelle Frage nach Gott. Dabei gehöre ich nicht zu dem Kreis derer, die die Frage stellen, ob es Gott überhaupt gibt. Das ist für mich keine Frage. Aber es ist die Frage, wie ist dieser Gott? Welches Bild habe ich von Gott? Denn immer wieder begegnen mir auch Aussagen und Gottesbilder, die ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Es gibt Formulierungen, mit denen ich meine Schwierigkeiten habe, die mich manchmal geradezu erschrecken. Wie zum Beispiel, und jetzt zitiere ich, eine Formulierung, die auch in unserer Kirche gebraucht wurde. Ein göttliches Prinzip ist, von jedem Menschen Rechenschaft über alle seine Taten zu verlangen und ihn danach zu beurteilen. Es wurde ein Verständnis vermittelt, das Angst macht vor jeder Tat, vor jeder Entscheidung von Gott nicht angenommen zu werden. Dass Gott so nach dem Prinzip verfahre, wie du mir, so ich dir. Nein, so ist Gott nicht. Oder wenn Kindern gegenüber im Zusammenhang mit Gott der Zeigefinger erhoben wird, so immer als eine drohende Gestik und Aussagen gemacht werden wie, wenn du jetzt aber nicht gehorsam bist, dann ist der liebe Gott traurig über dich oder gar dann mag dich der liebe Gott nicht mehr. Als ob man nur dann ein Freund Gottes sei, wenn man gehorsam ist, ansonsten er aber nichts mit einem zu tun haben will. Wie vielleicht wir mit Menschen umgehen, die uns verletzt haben und wir dann vielleicht den Kontakt zu ihnen abbrechen oder kürzer halten. Ja, es steht aber in der Bibel etwas über die Freude im Himmel, wenn Menschen sich umkehren, wenn Menschen umkehren und sich Gott zuwenden. Und in den drei Gleichnissen in Lukas 15 vom verlorenen Schaf, vom verlorenen Groschen und vom verlorenen Sohn ist dies ja auch der Haupttenor, die Freude. Ja, die Frage also nach Gott und die Suche nach richtigem Verhalten als Vater und Erzieher führten mich wieder zu diesem Bildwort Jesu. Und weil meiner Meinung nach in diesem Gleichnis der Vater die Hauptrolle spielt, heißt meine Überschrift heute nicht der verlorene Sohn, sondern sie heißt der liebende Vater. Bornhäuser übrigens hat für dieses Gleichnis einmal die Überschrift gewählt, das Gleichnis von dem um Mitfreude werbenden Vater. Und wenn Jesus mit dem Vater im Gleichnis auch sich selbst meint, ist es bestimmt nicht verkehrt, in dieser Person auch Gott selbst zu sehen. Ein Theologe, Ernst Fuchs, der hat in diesem Zusammenhang so formuliert, Jesu Verhalten erklärt den Willen Gottes mit einer an Jesu Verhalten ablesbaren Parabel. Mit anderen Worten würde man sagen, so wie Jesus sich in diesem Gleichnis beschreibt, so ist auch Gott. Beim gemeinsamen Lesen des Abschnitts widmen wir daher unsere Aufmerksamkeit ganz besonders dem, was über den Vater ausgesagt wird. Wer möchte, ist eingeladen, mit mir diesen Abschnitt zu lesen. Lukas Kapitel 15, Abvers 11. Im Zusammenhang lese ich nach der Übertragung der guten Nachricht, werde nachher aber nach der Übersetzung Luthers zitieren. Jesus erzählte weiter, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte, Vater, gib mir den Teil der Erbschaft, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Nach ein paar Tagen machte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil zu Geld und zog weit weg in die Fremde. Dort lebte er in Saus und Braus und verjubelte alles. Als er nichts mehr hatte, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus. Da ging es ihm schlecht. Er hängte sich an einen der Bürger des Landes, der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er war so hungrig, dass er auch mit dem Schweinefutter zufrieden gewesen wäre, aber er bekam nichts davon. Endlich ging er in sich und sagte, mein Vater hat so viele Arbeiter, die bekommen alle mehr, als sie essen können, und ich komme hier um vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Nimm mich als einen deiner Arbeiter in Dienst. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Er war noch ein gutes Stück vom Haus entfernt, da sah ihn schon sein Vater kommen und das Mitleid ergriff ihn. Er lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und überhäufte ihn mit Küssen. Vater, sagte der Sohn, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Aber der Vater rief seinen Dienern zu, schnell holt die besten Kleider für ihn, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Schuhe. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen. Denn mein Sohn hier war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er das Singen und Tanzen. Er rief einen der Diener herbei und fragte ihn, was denn da los sei. Der sagte, dein Bruder ist zurückgekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Der ältere Sohn wurde zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Da ging der Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber der Sohn sagte zu ihm, du weißt doch, all die Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet. Nie war ich dir ungehorsam. Was habe ich dafür bekommen? Mir hast du nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, dass ich mit meinen Freunden feiern konnte. Aber der da, dein Sohn, hat dein Geld mit Huren durchgebracht. Und jetzt kommt er nach Hause, da schlachtest du gleich das Mastkalb für ihn. Mein Sohn, sagte der Vater, du bist immer bei mir und dir gehört alles, was ich habe. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder war tot und ist wieder am Leben. Er war verloren und ist wiedergefunden. Zunächst ganz kurz zum geschichtlichen Hintergrund, der Anlass für diese drei Gleichnisse Jesu ist und es verdeutlichen soll. Nach dem Bericht des vorigen Kapitels war Jesus als Gast im Hause eines vornehmen Pharisäers. Sicher eine Gelegenheit zur Unterhaltung, zum Gedankenaustausch, vielleicht über theologische Fragen. In der Einleitung zu den drei Gleichnissen in Kapitel 15 berichtet Lukas, dass viele Zöllner und Sünder sich in Jesu Nähe einfanden, um ihn zu hören. Sobald nämlich die Ankunft des Herrn an einem Ort bekannt wurde, strömten diese Tiefgesunkenen des Volkes herbei. Bei ihm fanden sie nämlich, was sie sonst nirgends noch nie gefunden hatten, eine herzliche Liebe, eine echte Heiligkeit, frei von jeder pharisäischen Scheinheiligkeit. Sünder, Menschen mit einem lasterhaften Lebenswandel, die standen zusammen mit den Zöllnern außerhalb der israelitischen Volksgemeinschaft und sie galten als die Gesetzlosen. Und Pharisäer und Schriftgelehrte fühlten sich nun durch die Art und Weise, wie wohlwollend sich Jesus gerade diesen Menschen von so schlechtem Namen und Ruf gegenüber verhalten hat, stark provoziert. Und das erregte ihr aufbegehrendes Murren. Sünder aufzunehmen und sogar mit ihnen zu essen, deutete auf eine besonders innige Gemeinschaft hin und war ein sich hinwegsetzen über sämtliche Schranken des sittlichen Anstandsempfindens in Israel. Außerdem verstieß dieses Verhalten gegen eine rabbinische Regel, die besagte, der Mensch geselle sich nicht zu einem Gottlosen, selbst nicht, um ihn der Tora zu nähern. Diese Regel müsste man heute vielleicht so formulieren. Pflege keine Gemeinschaft mit einem Sünder oder mit einem Gottlosen, selbst nicht, um ihm das Evangelium, um ihm die frohe Botschaft zu sagen. Der Anstoß also, Der Anstoß, den Jesus durch sein Verhalten erregt, der ist ihm Anlass, drei Gleichnisse zu erzählen, um damit zu zeigen, wie er bzw. wie Gott mit Verlorenem und Verlorenen umgeht. Und er erzählt hier eine Geschichte aus dem Leben, die sich ja nicht wirklich zugetragen hat, wie es aber durchaus hätte sein können. Er erzählt aus einem Bereich, den seine Zuhörer kannten und deshalb auch verstehen konnten. Und im Gegensatz zu den beiden vorhergehenden Gleichnissen ist das Verlorene hier nicht ein Tier oder ein Wertstück, sondern verloren ist ein Mensch. Was also erfahren wir über den Vater? Was erfahren wir über sein Verhalten? In 6 gedanklichen Abschnitten möchte ich diese Frage zu beantworten versuchen. Erstens, auf die Bitte des jüngsten Sohnes in Vers 12 erwidert der Vater nichts. Er entspricht der Bitte wortlos. Ein Tadel wird nicht sichtbar, obwohl in dieser Forderung ein Unrecht liegt. Denn innerhalb der bäuerlichen Gemeinschaft, so wie Jesus sie hier vor sich hatte, konnte es keine selbstständige Verwaltung durch den Sohn geben. Schlatter sagt, verlangte er sie, so trat er eben damit aus der Gemeinschaft aus und kündigte dem Vater den Gehorsam auf. Am Anfang des Gleichnisses begegnet uns der Vater als der große Schweiger. Er schwieg, als der Sohn sein Gut an sich raffte. Er schwieg, als er in die Ferne zog. Er hat nicht zu ihm gesagt, wie traurig er jetzt über ihn ist, wenn er von ihm wegläuft. Er hat keine Konsequenzen angedroht oder ihm gar gesagt, mein lieber Freund, sei dir im Klaren darüber, das, was du von mir erwarten kannst, ist jetzt erledigt. Komm nicht noch einmal. Nichts von alledem. Und so lässt Gott oft auch den Menschen schweigend machen, was er will. Er könnte ihn durch die Kraft der Gnade zwar vor der Sünde bewahren, aber er lässt ihm die Freiheit, bedingungslos. Das ist erstaunlich und gleichzeitig auch schwer begreiflich. Aber nachdem der Mensch nach Gottes Willen in Freiheit und zur Freiheit erschaffen ist, lässt Gott ihm auch wirklich den freien Entscheid. Er lässt ihn die Straße ziehen, die er sich selbst wählt, und lässt ihn nach seinen eigenen Wünschen und Vorstellungen schalten und walten. Zur rechten Zeit schweigen. So fasse ich diesen ersten Gedanken für mich zusammen. In der Ferne erinnert sich der Sohn daran, wie sein Vater daheim nicht nur sein eigener liebender Vater, sondern auch der gute Vater seiner Knechte und Tagelöhner war, und sein Entschluss, umzukehren, kommt zur Ausführung. Damit bin ich bei meinem zweiten Gedanken. In Vers 20 wird von den nächsten Aktivitäten des Vaters berichtet. Das konnte doch kein Zufall sein, der ihn seinen Sohn erkennen ließ. Sonst hätte er ihn nicht schon in der Ferne gesehen. Er hatte auf ihn gewartet. Er hatte ihn nicht vergessen oder gar abgeschrieben. Von dem Schweizer Maler Bournin gibt es ein Bild. Und dieses Bild hat Pastor Wilhelm Busch wie folgt beschrieben. Da sieht man das flache Dach eines großen, stolzen Hauses. Und dort oben steht der Vater. Er schaut in die Ferne. Die Hand hat er über die Augen gelegt, um besser spähen zu können. Alles um ihn herum ist ihm gleichgültig. Alles an ihm ist nur Warten. So diese Bildbeschreibung. Diesem Vater müsste man doch eigentlich Einseitigkeit vorwerfen. Als ob es auf solch einem Hof nichts anderes zu tun gäbe, als das Warten auf diesen Lumpensohn. Das Gleichnis berichtet nicht, welcher Zeitraum inzwischen vergangen war. Aber ich könnte mir denken, dass eine unendliche Geduld des Vaters notwendig war, die Hoffnung auf die Rückkehr seines Sohnes nicht aufzugeben und immer wieder die Hände über die Augen zu legen und Ausschau zu halten. Geduldig warten, ohne für die Geduld ein Zeitlimit zu setzen. Drittens, immer noch Vers 20, da er aber noch ferne von dannen war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn und er lief ihm entgegen. Stellt euch einmal einen Bauern vor, dem das passiert. Dem werden die Züge hart, der pfeift nach dem Hofhund und lässt diesen Lumpen vom Hof hetzen. So geht es zu. So wäre es menschlich. Aber dieser Vater, er läuft dem Lumpen entgegen. Die Bibel verkündigt uns hier unerhörte Dinge. Gott läuft dem Menschen entgegen. Und Gott weiß, warum er das tut. Was vielleicht auch wir wissen, wenn wir schon in ähnlichen Situationen waren. Bei einer Umkehr ist der letzte Schritt oft der schwerste. Denken wir einmal ein wenig in einem Bild. Da ist dieser Sohn nach Hause gewandert. Er steht da am Hoftor. Er bleibt stehen. Da will ihm das Herz entfallen. Nun werden ihn die Knechte und Mägde sehen, die damals seinen stolzen Auszug miterlebt haben. Und dann gilt es, in seiner ganzen Blöße vor dem Vater zu stehen. Er zögert. Wie schwer ist dieser letzte Schritt? Und gerade den hat sein Vater ihm erspart. Er lief ihm entgegen. Wohlgemerkt, er lief. Steht da nicht, er ging ihm entgegen. Er hat es vermutlich getan, so schnell er konnte. Entgegenlaufen. Ich weiß von einem Glied unserer Gemeinde, das nach vielen Jahren der Abwesenheit wieder zum Gottesdienst kommen wollte. Der Entschluss wurde verwirklicht. Bis zur Treppe, bis vor die Tür. Es gab da einige Stufen bis zum Eingang in die Gemeinde. Weiter hat es nicht gereicht. Hätte da jemand gestanden und wäre ihm entgegengelaufen, ich bin mir sicher, dass dieser letzte Schritt dann auch noch gelungen wäre. Ich komme zu meinem vierten Gedanken und bin noch immer in Vers 20. Er lief und fiel um seinen Hals und küsste ihn. Bedenken wir einmal, wo der Sohn herkam. Nach einem Leben der Armut und des Hungers war er bei den Schweinen gelandet. Sicher war er nicht besonders sauber. Und wie er geduftet haben mag, ist unschwer zu erraten. Ich meine, es wäre immer noch großartig gewesen, wenn der Vater gesagt hätte: Schön, dass du da bist. Ich freue mich. Geh schnell mal unter die Dusche, zieh dir etwas Frisches an, dann können wir in aller Ruhe uns zusammensetzen und miteinander reden. Das wäre doch toll gewesen. Nein, dieser Vater fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Die gute Nachricht sagt, und überhäufte ihn mit Küssen. Er nimmt ihn so an, wie er ist, stinkend, zerlumpt, heruntergekommen. Heute müsste es vielleicht heißen, üble Alkoholfahne, stinkt nach Rauch und möglicherweise sind noch Spuren von Nadeleinstichen vom Drogenkonsum sichtbar. Und dieser Vater bekräftigt seine Wiederannahme, indem er ihn küsst. Er setzt ihn wieder zu seinem Sohn und Erben ein und Kind ein, bedingungslos, ohne Vorwürfe wegen Vergangenem. Er lässt ihn nicht vor sich niederfallen und sich Fuß oder Hand küssen, wie das normalerweise hätte geschehen können, sondern Umarmung und Kuss sagen ihm, als Sohn willkommen und aufgenommen. Und jetzt geschieht etwas für mich sehr Bemerkenswertes in diesem Gleichnis. Jetzt erst kann der Sohn Worte des Bedauerns und der Entschuldigung aussprechen. Er kann es erst tun, nachdem er der Annahme sicher sein durfte. Der Vater hat die Entschuldigung nicht zuvor als Bedingung erwartet. Mit anderen Worten, am Anfang steht nicht unsere Bekehrung und unser Sündenbekenntnis. Nein, ganz am Anfang steht die Gnade Gottes, sozusagen als vorauseilende Gnade. Und die sagt Gott allen Menschen, allen Sündern zu. Und das bedeutet für mich, mein Sündenbekenntnis brauche ich nicht einem harten Gott zu sagen, bei dem ich nicht so genau weiß, wie er sich schließlich dazu stellt. Nein, dieses rettende Wort, Vater, ich habe gesündigt, das darf ich einem Gott sagen, der mir schon volle Vergebung und Gnade zugesichert hat, der mich schon in den Arm genommen hat und der mir gezeigt hat, dass ich von ihm angenommen bin. Der Vater im Gleichnis versichert dem Sohn seine Vergebung nicht durch irgendwelche freundlichen Worte, sondern er erteilt den nahestehenden Knechten Befehle. Befehle, die eine völlige Wiederaufnahme in die Sohnesrechte bedeuten und die seine übergroße Freude über die Rückkehr ausdrücken. Das beste Kleid, den neuen Ring, neue Schuhe, das Mastkalb, nicht irgendeines, sondern dieses Besondere, das man nur für außergewöhnliche Ereignisse vorgehalten hat, ein Festmahl. Nirgends lesen wir etwas von Probezeit oder Bewährungsfrist. Bedingungslos annehmen. So fasse ich diesen Gedanken für mich zusammen. Bis zu dieser Stelle haben wir den Vater in seinem Verhalten gegenüber dem jüngeren Sohn kennengelernt. Aber zur Vollständigkeit des Bildes in dieser Parabel, in diesem Gleichnis, gehört auch noch der Dialog mit seinem älteren Sohn. Und wie er an ihm handelt, was er ihm zu sagen hat, ist in drei Sätzen in den Versen 28, 31 und 32 formuliert. Und damit bin ich bei meinem fünften Gedanken. Zunächst Vers 28. Nachdem der ältere Sohn den Grund für das festliche Treiben erfahren hat und sich weigert, am Fest teilzunehmen, lesen wir hier: Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Es fällt auf, dass der Vater auch diesem Sohn entgegengeht. Er lässt ihn nicht zu sich hereinbitten, wie es durchaus hätte sein können. Der Vater verlässt das festliche Treiben im Hause und geht in freundlichem Entgegenkommen auf den draußen Stehenden zu und redet ihm in Güte zu. Er wirbt, wie Bornhäuser es ausgedrückt hat, um Mitfreude. Kein Befehl, keine Anordnung. Hier verkündet uns Jesus die große Botschaft, dass Gott den Menschen bittet. Der Vater bittet den störrischen, selbstgerechten Sohn. Worum bittet er ihn? Hereinzukommen, mitzufeiern. Bitten, nicht anordnen. Jetzt muss sich der Vater aber einiges anhören. Vorwürfe, die in Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig lassen. Und wie reagiert er? Damit bin ich bei meinem letzten Gedanken. Vers 31. Mein Sohn. Er widerlegt das Gesagte nicht. Er schweigt zunächst auch zu seinen Anklagen. Ohne den geringsten Ton der Erregung, ohne die leiseste Spur des Vorwurfs, rechtfertigt sich der Vater allerdings gegen den Vorwurf der Ungerechtigkeit. Und er erinnert ihn an das, was er in seiner Sohnschaft besitzt: ununterbrochene Gemeinschaft mit dem Vater, ungeschmälerten Besitz des Vermögens. Er nimmt ihm jeden Argwohn, die Heimkehr des Bruders könnte seinen Besitzstand schmälern, und er ruft ihn zur Mitfreude auf. Zusammengehörigkeit und Gemeinschaft versichern. Das Gleichnis endet, ohne dass berichtet wird, wie der ältere Sohn auf das Werben des Vaters antwortet. Jedenfalls wird das Freudenmahl seinetwegen nicht abgebrochen. Er muss nach der Erklärung des Vaters selbst entscheiden, ob er noch länger hart und draußen stehen bleiben will. Der Vater behält in der Erzählung das letzte Wort. Und was war dieses letzte Wort? Komm herein, feiere mit. In einigen Fragen bezüglich meiner Aufgabe als Vater und Erzieher und nach dem Wesen Gottes sehe ich nach der Beschäftigung mit diesem Gleichnis klarer. Ich wünsche mir und ich wünsche auch jedem von euch, der gleiche oder ähnliche Anliegen und Fragen hat, und ich bitte Gott darum, dass ich zur rechten Zeit schweigen kann, dass ich nicht müde werde, gegebenenfalls geduldig zu warten, dass ich die Kraft aufbringe, entgegenzulaufen, dass ich ohne Bedingung annehmen und vergeben kann, dass meine Bitte um eine freudige Gemeinschaft positiv beantwortet wird. Und ich bitte nicht zuletzt darum, dass ich auch meinem Gott gegenüber auf die Einladung hereinzukommen und mitzufeiern zu einem Ja, zu einer positiven Antwort fähig bin. Amen.